Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Es ist Steve's Queer World Time und hier bei Radio MKW habe ich wie immer einen sehr interessanten Gast eingeladen, und zwar die Denise.
Hi!
Halli, Hallöchen und herzlich willkommen bei Steve's Queer World. Ich würde heute gerne mit dir über ganz, ganz viele bunte Dinge sprechen, wie es, sage ich mal, meine Ankündigung auch letztendlich so vorgegeben hat. Und zwar bunt wie der Regenbogen. Und ja, du hast heute der ganzen Ankündigung wieder volle Ehre gemacht, wenn ich mir so deine Dreadlocks angucke. Aber das werden wir natürlich alles nachher so ein bisschen besprechen und auch darüber quatschen, warum du bei mir in der Sendung gelandet bist, wie das denn so alles kommt. Und darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, du hast auch ganz viel Spaß.
Ich freue mich, ja.
Musikalisch habe ich mir überlegt, dass den Juli zum Sommermusikurlaub, Sommermusik Monat zu machen, so rum, da ich nicht so wirklich in den Urlaub komme, in den ich gerne hätte fahren wollen, nach Spanien, und da fange ich einfach mal in der ersten Woche mit spanischen Musikhits aus dem Sommer an, sprich wir hören uns die Sommerhits aus diesem Jahr an, und ich wünsche euch ganz viel Spaß und uns hier im Studio natürlich auch, also bis gleich. Das war Rosalía und Travis Scott, und ihr werdet heute natürlich merken, dass es nicht nur Musik aus Spanien selbst ist, sondern natürlich sind die Latino-Einflüsse mit dabei, und ohne die geht es auch gar nicht. Und wenn man sich so die spanischen Charts anguckt, dann findet man fast nur noch Latino-Musik, und deshalb wird es halt auch sehr bunt von der Musikrichtung einfach, und ich glaube, das passt auch einfach zum Thema. Denise.
Hallo.
So bunt wie der Regenbogen habe ich die Sendung genannt, und es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ich habe schon gesagt, man sieht es, du hast dich extra hübsch gemacht, gestern glaube ich Dreadlocks gefärbt,
ja.
Richtig? Ne? Und von daher, das wird man auch auf den Bildern sehen, wie wir natürlich heute noch machen. Aber wir wollen, bevor wir so in die Materie einsteigen, warum du denn hier bist und warum bunt wie der Regenbogen, einfach mal so ein bisschen was noch über dich erfahren. Das heißt, wir fangen wie immer mal mit einem kleinen Steckbrief an. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ja, fangen wir doch einfach mal damit an. Wie alt bist du?
Ich bin 26. Ich werde bald 27.
So ein junges Küken noch.
Ja.
Krass, krass. Und du kommst woher?
Ich komme aus Seligenstadt.
Aus Seligenstadt. Und bist auch dort aufgewachsen?
Oder? Ja, ich lebe schon mein Leben lang in Seligenstadt.
Okay, also, aber du hast trotzdem schon was von der Welt gesehen.
Ein bisschen, ja.
Da bin ich ja beruhigt. Beruf?
Ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin und bin gerade im Anerkennungsjahr.
Okay, das heißt, du möchtest dich unbedingt gerne mit kleinen Kindern, so wie man in Hessen sagt, so schön rumreise.
Ich würde gern vor allem Musik an Kinder weitertragen, weil das ja was ist, was ich mache und was mir im Leben sehr viel geholfen hat. Und das möchte ich weitergeben, das ist mir total wichtig.
Und da werden wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, denn da bist du schon aktiv. Aber wir wollen ja nicht so viel vorne wegnehmen. Beziehungsstatus, der ist natürlich immer sehr interessant.
Genau, ganz interessant. Ich bin gerade vergeben und befinde mich in einer, ja, für die breite Masse wahrscheinlich in einer klassischen Beziehung.
Klassisch für eine Frau heißt dann mit Mann
mit
und
einem Mann, genau. In einer monogamen Festbeziehung.
Und dann kommen wir auch noch mal zu deinen, weil ich muss immer so weiterschieben, ja, so, weil wir noch so viel vorhaben heute. Dein Spitzname. Jetzt habe ich mir so überlegt, wie spreche ich dich an, wenn man so in sozialen Medien, da gibt es dann Danny Penny, dann gibt es die Penny, die Danny und Denise, und ich vermute mal sehr stark, Denise sagt dann die Mama, wenn was gerade nicht so passt, oder?
Nee, nicht Madi. Nee? Also das traut sich fast niemand mehr, mich Denise zu nennen. Okay. Ich werde tatsächlich Danny genannt, außer auf der Arbeit vielleicht, ne, weil das ja irgendwo ein professionelles Verhältnis ist, aber ansonsten in meinen Vereinen, Band, wo auch immer, Familie, bin ich die Danny.
Okay, dann bleiben wir doch bei Danny, oder?
Ja,
okay,
gerne.
Super, dann haben wir das ja geklärt und können weitermachen. Die Frage, wie passt du jetzt zu Steve's Queer World? Natürlich hat es auch einen Hintergrund und ich sag mal, wir haben uns kennengelernt, als du damals, sag mal, über das Profil vom CSD Hanau im letzten Jahr angefragt hattest, wie kann ich helfen? Das war so der erste Kontakt. Und ja, und natürlich, wenn man so dann dein Profil sieht und dich auch in Natura dann das erste Mal sieht, dann heißt es also einmal optisch ist schon mal dieser bunte Regenbogen da. Und natürlich ist auch deine Lebensform insofern oder du selber irgendwo schon ein kleines Regenbogenkind, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Und auch einfach die Tatsache, dass abgesehen davon du auch mit Sicherheit allein schon durch dein Äußeres aus dieser Norm fällst und somit auch den queeren Menschen auch natürlich da schon, sage ich mal, klarstellen kannst oder dich beistellen kannst, kannst sagen, ich weiß, wie ihr euch fühlt, obwohl du ja auch schon irgendwo ein bisschen zu selbst dazu gehörst, zu der queeren Community.
Ja, genau. So ein bisschen trifft's. Ich würde mich jetzt nicht irgendwo einkategorisieren wollen, von wegen, ich bin bisexuell oder ich bin polyamorös oder ich, ja, wie auch immer, in irgendeiner Art und Weise halt queer. Mhm. Weil ich das in sehr starken Wellen und Phasen erlebt habe, eben in meinem Leben und da gar nicht so sagen kann, das ist so stetig, genau. Und das bleibt, sondern das ist eine Reise für mich.
Die auch eine ganze Weile gegangen ist oder vielleicht immer noch geht. Und wir haben im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen und du hast schon gesagt, ja, Seligenstadt ist halt dann natürlich schon Kaff, ne? Natürlich, ich komme auch aus dem Kaff. Ja. Und du hast natürlich tatsächlich erstmal versucht, dich dort anzugleichen, hat aber nicht so ganz funktioniert.
Ich sag mal so, wenn man in Seligenstadt aufwächst, ja, eben, dann, es ist schon ein bisschen dörflich.
Ja.
Natürlich ist Seligenstadt noch ein sehr offenes Kaff, wie du sagst. Kaff trifft's gut. Ja. Es ist schon offen und Seligenstadt ist bunt. Jedoch, wenn ich meine Jugend in Seligenstadt, wenn ich daran zurückdenke, dann habe ich stark versucht, mich anzupassen. Und ob das jetzt war, dass ich den Zwang verspürt habe, mir mit 13 schon jeden Tag die Beine rasieren zu müssen, lange blonde Haare haben zu müssen, mich so und so benehmen zu müssen und so reden zu müssen, damit ich akzeptiert werde. Ja, all das halt, ne?
Mhm. Und du sagtest, du hast auch schon sehr, sehr früh für dich empfunden oder auch für dich realisiert, dass du irgendwie Du fühlst dich nicht in irgendeine Schublade, du hast auch so deine Interessen schon sehr früh, wo du sagst, es war weder irgendwie in Richtung Jungs oder Mädels, sondern du warst halt so irgendwie total so einfach kunterbunt und du hast dich für dich selber nicht einordnen können. Und
auch nicht wollen.
Auch nicht wollen.
Eine ganze Zeit lang, okay. Weil ich es auch nicht verstanden habe, warum man es muss. Warum muss ich mich so verbiegen, um irgendwo akzeptiert zu werden? Warum muss ich mich so verbiegen, um irgendwo dazuzugehören? Mhm. Und kann ich nicht einfach die Leute, die mich auslachen, weil ich anders bin, hinter mir lassen? Okay. Das ist, wie schon gesagt, auf dem Dorf dann natürlich nicht so einfach, weil du hast halt eine begrenzte Auswahl an Menschen, die du da dann hast.
Die du dann hast. Aber deine Eltern haben hinter dir gestanden und das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, immer.
Okay. Ja, dann werden wir auch gleich mal dann ins Eingemachte gehen, wo wir so ein bisschen über dich erfahren oder auch die Zeit, die dich sehr geprägt hat in der Hippie-Community. Und da freue ich mich sehr drauf. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und davor kommt jetzt erstmal Camilo und Pablo Alborán, der sich auch vor 2 Wochen geoutet hat, worüber ich natürlich sehr glücklich bin, weil so ein hübscher Mann gehört in die Community. Schmusig. Und davor haben wir die Ana Torroja, die auch schon seit Ewigkeiten in der spanischen Musikindustrie unterwegs ist. Und ich weiß, du bist auch gerne mal in Spanien unterwegs.
Total gerne in Spanien unterwegs.
Es ist auch einfach ein tolles Land.
Ja, da wohnen auch ganz liebe Menschen.
Das ist richtig, ja. Ja. Du hast so eine Phase oder auch eine Zeit in der Hippie-Community verbracht. Das ist unser nächster Blog, über den wir sprechen werden. Mhm. Wie kommt man zu einer Hippie-Community?
Gute Frage. Also ich habe die tatsächlich nicht nur verbracht, ich verbringe die auch noch aktiv und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann in meinem Leben damit aufhören möchte.
Okay.
Ich bin zur Hippie-Community gekommen übers Herzberg-Festival. Das ist ein Festival in der Rhön. Mhm. Es sind 10.000 Leute jedes Jahr und da trifft man allerhand Menschen. Und da bin ich mit offenen Armen aufgenommen worden, was mich total begeistert hat und was ich so auch einfach vorher noch nie erlebt habe.
Okay.
Hab super viele interessante Gespräche da geführt, ja.
Wann war das ungefähr? Du warst noch recht jung gewesen, ne?
Ich war 16, glaube ich, als ich das erste Mal auf den Herzberg gefahren bin. Oder 17. Und ja, genau, da war ich noch recht jung. Also da wusste ich tatsächlich noch nicht so ganz viel von der Welt. Das war dann so ein kleiner Kulturschock, als die dann alle barfuß waren und teilweise nackt und teilweise mit Schlamm bedeckt den ganzen Tag. Das war so augenöffnend.
In welcher Hinsicht für dich so dieses einfach mal was, eine ganz andere Lebenskultur und Einstellung kennenzulernen?
Ja, und auch nicht außergewöhnlich zu sein, wenn man bunte Dreadlocks hat. Oder wenn man, also generell Body Modification ist ja, sollte eigentlich ja auch kein Ding mehr sein heutzutage. Erlebt man doch immer mal wieder, dass man auch da diskriminiert wird oder dass man Probleme hat, ob das jetzt Arbeitsplatz ist oder Privatleben, das ist auch völlig egal. Das gibt's auf dem Herzberg nicht. Und nicht nur das, sondern auch die Musik, die ich da erlebt habe und die ganze Lebensfreude, die ich da mitgenommen habe, hat mich total bereichert und hat mein Leben auch verändert, nachhaltig, kann ich wirklich so sagen, ohne dass ich jetzt schmalzig klingen möchte. Das ist so, ja.
Welche Art von Menschen trifft man denn da? Das ist so, ich mach mal, wenn man jetzt Hippie denkt, dann denkt man natürlich an Woodstock, einen dicken Joint in der Hand und halt total easy und peace und ja, total ganz locker. Wahrscheinlich ein Teil davon ist tatsächlich noch so, vermute ich sehr stark, ja. Aber
noch und wieder so, ne? Die junge Generation kommt. Tatsächlich trifft man vom Banker bis zum Aussteiger, der in der Kommune lebt, alles auf dem Herzberg. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was das ausmacht, dass die Akzeptanz da ist. Dass eben nicht die, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, echten Hippies dann sagen, oh, guck mal, die Banker. Oder, also, dass da generell aufeinander herabgesehen wird, sondern
man ist
nebeneinander und man mag miteinander gerne die Musik erleben und dann ist das so egal, wo du herkommst, wie du heißt, wie alt du bist. Wie du aussiehst, das ist alles völlig frei da.
Ja, ja.
Also tatsächlich war auf dem Herzberg auch lange, ich weiß gar nicht, ob die noch kommen, Nudistenpärchen, das war da völlig cool.
Mhm, ne?
Das ist ja jetzt in unserem Alltag nicht unbedingt vorstellbar, dass man überall im öffentlichen Leben Nudist sein kann.
Mit Sicherheit nicht, ja. Ich kenne ein Nudistenpärchen, ein älteres, was ab und zu mal dann halt mit so einem Jutesack über dann im Lidl einkaufen geht, barfuß, Sommer wie Winter. Klar, es ist erstmal so, wo man denkt, aber soll doch jeder machen, was er will, oder? Das ist ja einfach das, was auch diese Menschen auch letztendlich dort ausleben. Ne? Wie ist das denn, wie stark hast du denn, oder für dich selber und wie stark aus den Erfahrungsaustausch, den du mit den Menschen dort hast, wie stark ist dort die Ausgrenzung oder die Diskriminierung noch heutzutage wegen dem Aussehen? Ich sag mal, klar, der Banker wird wahrscheinlich nicht mit Dreadlocks auf die Bank laufen,
nein,
aber mit Sicherheit die eben jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt auf der Bank arbeiten oder vielleicht auch der Banker in der Freizeit dann, sage ich mal, eher so total im Hippie-Style rumläuft. Wie stark ist denn da heute noch die Diskriminierung oder so diese abfälligen Bemerkungen, sag ich mal, die fallen doch dir gegenüber sicherlich heute noch. Und wer dein Facebook-Profil so ein bisschen manchmal liest, der weiß, dass du fast täglich damit kämpfst.
Ja, die fallen heute noch. Ich habe so das Gefühl, das wird auch gerade wieder Mode. Da so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen konservativ, weil eigentlich ist das nicht konservativ. Das ist eigentlich intolerant einfach.
Ja.
Und doch, damit hat man natürlich zu kämpfen. Und ich habe jetzt schon von Festivalbesuchern gehört zum Beispiel, oh, ist ja schlimm, manche Leute kommen hierher und verkleiden sich und sind dann noch nur die eine Woche im Jahr Hippies und tragen nur dann die Klamotten. Und ja, die kenne ich auch, die Leute, bei denen das so ist. Das muss aber nicht unbedingt immer was Schlimmes sein. Und das ist auch oft, weil die sich nicht trauen, das in ihrem Privatleben anzuziehen oder das nicht anziehen dürfen im Beruf.
Das heißt, sie nehmen diese Zeit letztendlich, um mal selbst zu sein. Ja.
So. Und aber wie gesagt, was man da eben auch echt viel antrifft, sind Aussteiger, die genau aus solchen Gründen gesagt haben, so, und das Leben möchte ich nicht führen, sondern ich fahre mit meinem Pizzabus durch die Gegend und bestreite das anders. Ne?
Gibt es hier in der Gegend, sag ich mal, eine Kommune tatsächlich, wo du vielleicht auch hin und wieder hingehst oder das eher weniger?
Bestimmt gibt es eine, mir ist aber keine bekannt.
Solltest du mal auf die Suche gehen.
Ja.
Ja, ich denke, es könnte mit Sicherheit interessant sein. Ja, also wenn du mal welche findest, die bringen wir dann auch mal hier in die Sendung.
Ja, sehr gerne.
Auf jeden Fall. Ja. Es geht wieder Spanisch weiter und nachher sprechen wir, ich kündige es mal so ganz leise an, die freie Liebe. Und es war dir ein besonderer Wunsch, darüber zu sprechen. Und ich finde es auch super interessant, weil du bist die Erste, mit der ich darüber sprechen kann.
Oh, schön.
Und ich bin schon sehr gespannt und deshalb lassen wir jetzt erstmal nochmal Maluma um Rosalén hier ein bisschen trällern und dann geht's los, würde ich mal so. Maluma mit Gechimba, ja, da geht's so auch ein bisschen rund. Und ich denke, den Song werden wir dieses Jahr noch öfters hören, hoffe ich zumindest. Zumindest hier in Deutschland habe ich ihn zwar noch nicht so gehört, aber wer weiß, wer weiß. Wenn die ersten Urlauber aus Spanien zurückkommen, die bringen auch ja immer so ein bisschen Musik mit. Ich freue mich schon drauf. So, und zwar habe ich hier die Danny. Mit ihr habe ich jetzt schon über ihre Hippie-Zeit gesprochen, die sie auch weiterhin aktiv miterlebt, sagen wir mal so, oder durchlebt. Und wir hatten im Vorgespräch auch dann durch die Hippie-Zeit, so, sind wir so ein bisschen zu dem Thema freie Liebe gekommen, was ja, ich sag mal so in Neudeutsch, so, und da werden wir gleich nochmal dazu kommen, ob es da einen Unterschied gibt. Es gibt ja die Polyamorie und du sagst aber, die freie Liebe hast du da kennengelernt und ist es denn tatsächlich ein Unterschied? Was ist denn aus der Sicht, wie du es kennengelernt hast, die freie Liebe?
Ich erkläre mal, ne? Also
tu das mal so, dass es ein Kind von 4 Jahren versteht.
Okay. Freie Liebe heißt, dass in der Art der Beziehung, beziehungsweise im Kontext der Beziehung, weder die Art noch die Dauer noch die Anzahl der Beziehungspartner festgelegt ist. Das heißt, freie Liebe kann was Amoröses sein, wo Gefühle im Spiel sind. Mhm. Freie Liebe kann aber auch rein auf einer körperlichen, sexuellen Beziehung funktionieren. Mhm. Und wenn ich die Polyamorie mir angucke, ist ja das Wort Amore da drin. Also da geht's
auf jeden Fall um Liebe.
Eher um Liebe. Mhm. So, das verwechseln ja viele Leute auch.
Ja.
Ne, dass das nicht heißt, ich habe mehrere Sexualpartner, sondern ich führe innige, tiefe Beziehungen zu mehreren Menschen.
Ja. Und bei der freien Liebe ist das eben noch mal so ein bisschen, wo es nicht festgelegt ist, wie die, wie das Verhältnis zueinander tatsächlich dasteht.
Ja.
Das heißt, das Grundkonzept besteht darin, dass ich eben sage, ich kann 3 Liebhaber haben, 2 davon liebe ich, der andere macht mich nur an und der andere, da kann man auch so ein bisschen Techtelmechtel haben, aber hat keine Bedeutung. Wie wichtig ist dir das bei einem Partner, bei einer Partnerin? Wir legen uns ja hier nicht fest. Ja. Ne? Wir wollen ja keine Schublade bei dir aufmachen. Ja. Wie wichtig ist das für dich in einer Beziehung, dass jemand sowas mit ausleben kann?
Ich sag mal so, es war mir vor ein paar Jahren, ich sage jetzt mal 3-4 Jahren, war es mir sehr, sehr wichtig. Im Moment bin ich in so einem Fahrwasser, wo ich sage, ich habe gerade andere Prioritäten, die ich setze.
Mhm.
So, und dann muss man das eben auch klar kommunizieren und das ist auch nicht einfach, weil freie Liebe bedeutet eben, oder auch Polyamorosität bedeutet eben auch nicht hinter dem Rücken vom Partner das zu machen, sondern wissentlich. Also alle wissen darüber Bescheid. Das, wie sich jetzt jeder Zuhörer schon denken kann, bringt das dann neue Probleme und Themen mit sich, natürlich.
So ist es, ja. Jetzt bist du mit einem, wenn ich das richtig verstanden habe, mit einem heterosexuellen Cis-Mann zusammen. Mhm. Und ich muss jetzt mit diesen Begriffen um mich werfen, damit wir auch aufpassen, dass wir auch, damit ich das nicht aus dem Kontext ziehe, weil im Endeffekt, ich sag mal, ist er ein Normalo.
Genau.
Ja, also ganz normaler heterosexueller Mann, der auch nur Frauen mag und so weiter und so fort. So, jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass du da ja auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fällst und sagst, du, ich bin die Danny und ich mag die freie Liebe und ich mag alles, egal welches Geschlecht und wie es sich fühlt und so weiter und so, und ich mag dich und jetzt magst du mich, Punkt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du das so machst oder du grinst oder hast du es doch so gemacht?
So krass nicht. so krass nicht. Okay. Aber ich habe schon jetzt nicht nur bei ihm, sondern auch bei Menschen, mit denen ich dann vorher Beziehungen hatte, Kontakt hatte, habe ich schon geguckt, dass ich das relativ zeitnah zumindest mal erwähne.
Ja.
Damit man sich eben nicht in was verrennt und denkt, wow, wir heiraten in einem halben Jahr. Ne? Also dann der eine das denkt. Mhm. Und die andere Person ist in einem völlig anderen Modus und genau. hat völlig andere Ziele und völlig andere Bedürfnisse auch.
Richtig, ja.
Das wäre schwierig, ja.
Wie schwierig ist denn das, diese ganzen Facetten jemandem beizubringen?
Sehr schwierig. Wobei ich sagen muss, bei meinem Freund, mit dem ich jetzt zusammen bin, der hat das relativ schnell verstanden und der hat da auch eine relativ große Offenheit gezeigt und hat auch gesagt, das ist für ihn gar kein Problem. Da kam es dann, wie gesagt, eher so, dass ich gesagt habe, oh, das ist schön gerade, nur mit dir. Mhm. Ich brauche gerade nichts anderes, ich will gerade nichts anderes.
Okay. Ne? Wie kompromissbereit bist du denn dann, sag ich mal, wenn es jetzt darum geht, er wird sich wahrscheinlich in der Form nicht ändern. Ich vermute mal, dass er bei seinem Standpunkt bleibt. Jetzt hast du vorhin schon mal angesprochen, so ja, und heiraten und tralala. Wie wahrscheinlich ist es denn für dich, dass du auch heiraten könntest oder jemanden wie ihn zu heiraten, der sich wahrscheinlich nicht vorstellen kann, dich mit 5 Männern zu teilen?
So, ich muss mal dazu sagen, mein Freund ist 20 Jahre älter als ich und das soll sich jetzt nicht so anhören von wegen, ich bin eh noch länger da als der, aber kann schon sein, dass ich eh länger da bin als der. Das heißt, ich konzentriere mich gerade total drauf, die Zeit mit dem zu genießen.
Mit ihm zu genießen.
Mhm. Das ist mir gerade total wichtig und eben, ich wäre dann auch aber kompromissbereit, weil sobald du Gefühle für jemanden hast, möchtest du ihn ja auch nicht verletzen. Ne? So, und ich habe gerade schon mal gesagt, das ist teilweise sehr schwer, Leuten das zu erklären. Und ich habe es eben auch Leuten erklärt, tagelang und stundenlang und habe gemerkt, okay, da kommt gar nichts an von dem, was ich erzähle. Und dann war ich auch weg.
Okay.
Ne? Und bei ihm hatte ich einfach das Gefühl, nee, wir können da irgendwie was zusammen entwickeln und wir können da was zusammen dran arbeiten. Selbst wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, okay, mir reicht das gerade so, hätten wir da irgendwie einen Weg gefunden.
Aber er ist auch 20 Jahre älter und das heißt, da ist auch eine gewisse Reife schon dahinter.
Genau,
und
ja.
Ich glaube, es ist, wenn ich jetzt 20 plus auf die 26 draufrechne, also sind wir mal gnädig 40 ungefähr. Ja. Es ist wohl schon was anderes, sowas jemanden zu erklären, der 40 ist, wie jemanden, der 22 ist, der selber wahrscheinlich noch nicht mal ganz klar ist.
Und so, sehr treffend, genau, weil das Leute haben das dann teilweise persönlich genommen oder sich davon persönlich angegriffen gefühlt, wenn ich das erklärt habe. Und so habe ich es ja nie gemeint. Ne? Wie gesagt, ich wollte einfach nur von vornherein klarstellen,
wer du bist.
So und so ist es. So und so wird es auch sein. Und ich habe nicht so viel Einfluss wahrscheinlich darauf. Jetzt sage ich mal so, führe ich mit ihm, wie gesagt, eine super glückliche Beziehung und fühle mich total frei. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Ich fühle mich nirgends eingesperrt in nichts, was wir machen.
Ne? War das vorher der Fall, dass du in einer Beziehung warst, wo du gedacht hast, ach, eigentlich, ich müsste es jetzt eigentlich noch mit 3, 4 anderen treiben, damit ich irgendwie, keine Ahnung, frei bin?
Nicht mal dieses Treiben.
Oder Lieben.
So überhaupt Kontakt haben auch, also einen innigeren Kontakt haben auch mit anderen Leuten.
Okay.
Ja, da hatte ich stark das Gefühl, also ich hatte irgendwie in der Zeit von, ich sag mal, zwischen 18 und 25, also ist noch gar nicht so lange her, also zwischen 18 und 25 hatte ich das Gefühl, ich lebe im Gefängnis, wenn ich versuche, mich da in so ein Muster zu pressen. Und das habe ich eben gerade auch in der Hippie-Community eben gesehen und mitgekriegt, dass das anders geht und dass ganz viele Leute gibt, die total glücklich sind, wenn die das anders machen.
Das heißt, da ist auch so ein, in der Hippie-Community ist auch so dieser Bereich, wo du auch immer siehst, wie es gut funktionieren kann.
Ja, wie gesagt, das hat alles seine Vor- und Nachteile und du hast ganz neue Problematiken, hast viel Eifersucht, hast viel Gefühlschaos mitunter.
Ich kann es mir vorstellen, nein, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen und ich möchte es wahrscheinlich auch gar nicht, weil, oh Gott.
So, also ist schwierig, das heißt, es muss eine Bereitschaft da sein von allen, die damit zu tun haben. Und das ist es, was ich meine, wenn ich jetzt merke, ich erkläre das jemandem 4 Stunden lang und da ist kein da ist gar kein Erkennen da für das, was ich rüberbringen will, dann macht man nur beide unglücklich,
ja,
glaube ich auch.
Das stimmt. Ja. Dann haben wir erstmal die freie Liebe sozusagen abgehakt, oder nein, nicht abgehakt, aber zumindest mal besprochen. Und ja, nachher geht es natürlich wieder weiter. Und jetzt haben wir David Bisbal und Aitana und Prince Royce. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß. Hat es auch gerade selber gesagt, Prince Royce und Mike Towers, und hier ist die Queer World bei Radio MKW. Und ich freue mich so sehr, dass ich die Dani heute hier habe, bei der sich jetzt nach einer Stunde auch die Aufregung endlich gelegt hat, wenn ich das so richtig sehe. Und wir schon ganz locker über die freie Liebe gesprochen haben, über die Hippies. Und ja, also bunter kann es eigentlich nicht sein. Ja, also höchstens, wenn wir jetzt hier noch eine Studiocam hätten, dann könnte ich hier noch die Haare zeigen. Ja. Aber das kommt noch. Dani, wir haben auch im Vorfeld drüber gesprochen, was so dein Mützenwunsch ist, als deine Belohnung. Ja. Denn du hast schon eine Regenbogenmütze von mir schon etwas länger. Ja. Du hattest mich angeschrieben, als ich die so das erste Mal so gepostet habe. Und ich so, ja klar, mache ich dir. Und hast die dir dann käuflich erworben, wenn man das so sagen darf. Ja. Und ich so, was mache ich jetzt mit ihr? Mhm. Und du hast dir eine Transmütze gewünscht. Und ich dachte mir so, okay, und du sagst ja, mein Cousin ist trans. Und ich dachte, na okay, dann nimmt sie dir und schenkt sie ihrem Cousin. Aber so ist es ja nicht so ganz. Und deshalb auch jetzt auch noch zu dem Thema selber trans, wo ich sagte, okay, dann lass uns doch mal darüber quatschen. Mhm. Denn ich finde, deine Position in dieser Situation, sprich dein Cousin lebt in den USA, ist trans und hat nach Deutschland gar keinen Kontakt mehr und auch gar nicht mit dir. Mhm. Du aber trotzdem irgendwo die stille Beobachterin bist, weil du einen sehr engen Austausch mit seiner Mutter hast. Ja. Und von daher habe ich gesagt, also das finde ich super interessant, weil ich hatte bisher noch nie eine betroffene Person, sei es von irgendeinem queeren Menschen, sagen wir es mal so, Elternteil. Und ja, und dann dachte ich mir so, dann lass uns da mal drüber quatschen, wie sie das so auf, oder wie du es miterlebst, wie auf die Ferne, wie sie das dort durchlebt und er selber auch. Wann war das oder wie war das, als er sich als trans geoutet hat? Ich sagte es ja gerade schon, er hat den Kontakt abgebrochen. Wie hat sie das denn kommuniziert oder an wen hat sie es kommuniziert und wen hat sie speziell ausgelassen, weil...
So, ich sag mal so, wir leben ja in einer technisch modernisierten Welt. Also Facebook gibt's und Teile meiner Familie können das auch verfolgen, was meine Familie in den USA macht. Mhm. Meine Großeltern, meine Großtante etc. pp. Wiederum natürlich nicht. Das heißt, die haben das von vornherein nicht so mitbekommen. Ganz mitbekommen. Also ich muss auch dazu sagen, genau, ist auch schon ein paar Jahre her, dass das so angefangen hat, dass da auch ein Weg angefangen hat überhaupt, den man geht. Und meine Großcousine, die Mama, hat dann so ganz klar das gar niemandem kommuniziert, außer meiner Mama, wenn ich mich richtig erinnere. So angedeutet und so, ja, das passiert gerade so ungefähr. Also man hat schon auch gemerkt, war auch erst mal damit wie sagt man, überwältigt, überfordert, musste erst mal schauen, was jetzt überhaupt passiert. Mhm. Und ich habe auch von vornherein wahrgenommen, dass sie gleich gesagt hat, das ist mein Kind.
Ja.
Und das bleibt mein Kind und ich liebe mein Kind, egal wie.
Sehr cool. Ja? Und jetzt haben die das nicht kommuniziert, weil sie eben sich auch wahrscheinlich dachten, okay, nicht jeder wird es verstehen. Und es ist auch letztendlich, andersrum ist es ja auch so, warum muss man sowas jemanden irgendwie groß kommunizieren? Wenn jemand seinen Job wechselt, macht man auch kein großes Drama drum. So, ne?
Ja.
Warum denkst du, hat er den Kontakt abgebrochen, weil er Angst hatte oder weil er einfach mit dieser Epoche, sag ich mal, oder mit diesem Teil seines Lebens abschließen wollte?
Ich kann mir vorstellen, also der Kontaktabbruch, der kam schon eine Zeit, bevor ich mitgekriegt habe, dass er eben transgender ist.
Mhm.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das schon klar war, dass das nicht bei der gesamten Verwandtschaft in Deutschland so gut ankommt.
Ja, ja.
Er war jetzt aber auch hier nie so stark verwurzelt, würde ich jetzt mal sagen, wie meine Cousine oder ihr anderes Kind das sind. Von daher war das mit Sicherheit eine gewisse Art Selbstschutz. Und wie du sagst, muss ich das überhaupt kommunizieren? Und meine Großcousine hat sich dann, glaube ich, auch gedacht, vor allem muss ich das mit, ja, ich sag jetzt mal meiner Oma, also die dann schon so 75, 80 waren, wie kommuniziere ich das? Muss ich das kommunizieren, wie du sagst? Und ist es notwendig oder lasse ich es einfach ruhen?
Auf die Ferne auch gesehen, ne? Ja. Wie ist es denn? Hat eine Angleichung stattgefunden?
Ja.
Okay.
Findet auch noch statt.
Okay, also ist praktisch noch im Angleichungsprozess. Ja. Okay, sehr cool. Also hat auch noch viel zu erleben. Was, wie erlebt denn seine Mutter das so, auch gerade in dem Umfeld USA? Wie erlebt sie die Angleichung auch? Hat sie da so ihre, nicht Probleme, aber hat sie da so ihre Bedenken und oh, geht alles gut und ja?
Auf jeden Fall hast du, glaube ich, als Mutter da generell, machst dir einfach Sorgen um dein Kind. Mhm. Von wegen, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Ist das vielleicht auch, ist das eine Phase? Also ich glaube, das reden sich viele Mütter gerne ein, dass das eine Phase ist, die auch rumgeht. Mhm. Dabei übersieht man aber wahrscheinlich dann auch schnell, mit wie viel Schmerz und mit wie viel innerem Chaos das verbunden sein muss, zu erkennen, dass ich Transgender bin. Mhm. Wie gesagt, sie war da von vornherein, aber ganz offen, also ist doch auf ihrem Facebook-Profil zum Beispiel jetzt auch offen damit umgegangen und steht da einfach hinter ihm, ja.
Das heißt, da in ihrem Wohnort oder da ist das auch soweit kein Problem oder
sie ist örtlich nochmal um einige Kilometer von ihm getrennt, also die wohnen mittlerweile leider nicht mehr im gleichen Bundesstaat. Mhm. Das heißt, da ist schon mal so auch eine Distanz. Er ist mit ihr umgezogen gewesen und ist dann aber wieder zurück nach Hause. Mhm. So, und ich kann mir vorstellen, dass das einfach Stabilität gibt, irgendwo in einem gewohnten Umfeld zu sein. Und ich kann dir nicht sagen, wie tolerant das jetzt in Idaho ist. ich kann mir vorstellen, dass da sehr viel Intoleranz herrscht.
Ich glaube, Idaho war einer von diesen etwas kritischeren Bundesstaaten oder Bereichen, ja.
Und gegenüber dem Herrn Trump halt sehr viel Akzeptanz und Toleranz und irgendwie auch so ein bisschen scheinbar der Glaube, dass der Mann da irgendwie alles retten kann.
Das wäre nicht jetzt meine Frage gewesen. Wie hast du schon was mitbekommen, was jetzt, dass sie was erzählt hat? Dass, ne, weil im Endeffekt ist es ja gerade so, dass Trump ja sehr extrem gegen die Trans-Community geht und da Gesetze abschafft, die Trans-Menschen schützen. Hat sie da was zu gesagt, dass es da Probleme gegeben hat bisher?
Nee, da hat sie nichts zu gesagt. Da hatte ich mich einfach nicht mit ihr drüber ausgetauscht. Ich weiß einfach noch ganz genau, wie die letzte Wahl bei denen war. Mhm. Von wegen Hillary oder Trump. Also Clinton oder Trump. Und da hatte ich dann mit ihr geschrieben und dann habe ich auch gemeint, was sollt ihr denn da drüben jetzt machen? Und dann hat sie auch gemeint, ja, hier, Schatzi, keine Ahnung, was soll ich denn wählen? Mhm. Ne? Also das Pest und Cholera war
es. Ja, das, das haben viele so gesehen. Ja. Aber ich glaube, Hillary hat zumindest jetzt nicht die ganzen Queer-Gesetze dann über den Haufen geworfen, etc. Genau.
Ja.
Wie ist es denn, hast du irgendwie das Bedürfnis oder auch das Gefühl, dass du ihn irgendwann kontaktierst, um auch deine Solidarität auszusprechen oder zu sagen, hey, ich finde das cool und total geil und ich bin für dich da?
Ja, habe ich stark das Bedürfnis. Ich habe vor ein paar Jahren mal über Facebook auch Kontakt aufgenommen und da kam dann keine Antwort. Mhm. Da dachte ich mir dann auch, das ist auch okay. Mhm, das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin, wie du sagst, der stille Supporter vom anderen Ende der Welt.
Ja.
Oder wie gesagt, habe da auch einfach eine riesen Akzeptanz. Das Bedürfnis hätte ich schon, aber ich merke da auch einfach gerade, dass ein Mensch da vielleicht erstmal seinen Weg gehen muss.
Oder nochmal versuchen, indem du ein Bild mit deiner Transmütze
oder schickst. Oder das, ja, ne? Also ich glaube, das kommt schon ganz klar rüber, dass ich da solidarisch bin und dass ich da kein Problem mit hätte. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn mal noch ein bisschen Zeit vergeht und das, ich sag mal so, wenn das dann auch nicht mehr so der Pflichtbesuch ist, man muss hier direkt zur Großtante,
zur
Oma oder so, dass das vielleicht auch irgendwann stattfindet. Also ich würde halt zum Beispiel diese gesamte Familie gerne in Amerika mal besuchen, weil ich da noch nie war, ne?
Naja, dann warte aber, bis Corona vorüber ist.
Ich möchte sogar warten, bis Trump vorüber ist eigentlich.
Dann könnte es sein, dass du noch mal 4 Jahre warten musst.
So, also die leben da halt auch in ihrer Welt, ne?
Ja, ja.
Da kann man von hier aus auch schlecht drüber urteilen, finde ich.
Kann man auch, aber man kann zumindest sich ein Urteil bilden.
Ja, so. Ja.
Amaral, Ricky Martin und Jarabe del Palo, das sind die nächsten 3 Interpreten, die uns hier Sommerhits rüberbringen und auch wieder ein queerer Mensch dabei, Ricky Martin und Da wird es einem warm ums Herzlein. Auch dir, das ja, ist schön. Also von daher wünsche ich wieder euch wieder ganz viel Spaß. Und hier kommt erstmal Amaral. Arabe del Palo. Und wenn da keine Sommermoods aufkommen, dann weiß ich ja nicht, wenn es bei dem Song nicht passiert. Dann ist man noch nicht wirklich im Sommermodus, würde ich sagen. Danny, wir haben gerade so ein bisschen über deine Hippie-Zeit, über die freie Liebe. Was hatten wir gerade noch? Jetzt hatten wir deine...
Mein Transgender-Cousin.
Es wird Zeit, dass ich in Urlaub komme. Ich meine, es ist einfach viel zu warm hier, davon mal abgesehen.
Das auch, ja.
Die Musik. Wir haben jetzt noch so den großen Teil von der Show noch, wo wir tatsächlich auch viel über die Musik sprechen werden. Denn die Musik ist eine sehr, 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 sehr große Leidenschaft von dir. Und von daher auch die Frage, wie bist du zur Musik gekommen? Was hat dich da so dran gereizt oder war es einfach so dieses Bling, morgens wach geworden, oh, ich will Musikerin werden oder ja, wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ich habe ja schon erklärt, dass ich vom Kaff komme, aus Sillingstadt und bei uns ist die Chortradition, wird die ganz groß geschrieben, also gerade in Mainhausen ist die auch sehr belebt und sehr aktiv und ja, also ich sag mal so, ich bin einfach in den Kinderchor gesteckt worden, sobald ich konnte. Weil bei mir wirklich zwei Generationen vorher eben auch Chorsänger waren.
Okay.
Das heißt, ich habe dann erstmal im Chor, im Jugendchor, im Kinderchor, im Erwachsenenchor gesungen, habe aber auch schon immer, ich weiß nicht, Gesangsunterricht genommen, Schulband damit gesungen und einfach verschiedene Sachen gemacht, ja.
Okay. Und das heißt, abgesehen vom Gesang, dann auch auf die Instrumente zugegriffen oder kam das erst später?
Ja, ich habe mit, wie alt war ich da? Wahrscheinlich so 8 oder 9, 10, habe ich angefangen, Klavier zu lernen.
Mhm.
Ich bin aber einer dieser Menschen, die nicht gerne üben. Und gerade zu dieser Zeit habe ich es, glaube ich, auch nicht so eingesehen, warum ich überhaupt was üben soll. Also ich wollte es super gern spielen können, das Piano, aber ich habe halt keine Arbeit rein investiert. War einmal so die Grundausbildung, sage ich mal. Das würde ich heute auch wieder irgendwie hinkriegen, wenn ich mich reinwurschteln würde. Aber so richtig aus eigener Leidenschaft raus habe ich dann noch mal mit 16, glaube ich, angefangen, Gitarre zu lernen und habe mir das auch alles selber beigebracht.
Passt halt dann natürlich auch zu dem Wandeln mit den Hippies und so weiter. Ne? Ich glaube, das ist sowas total Übliches und auch was immer noch Tradition hat, oder?
Ja, da kam auch YouTube dann gerade so richtig mit diesen Wohnzimmer-Cover-Songs, ne? Wo wirklich Leute sich einfach eine Webcam oder eine gute Kamera gekauft haben und zu Hause Cover-Songs aufgenommen haben. Und das fand ich so cool, dass ich gesagt habe, okay, ich will zumindest mal so ein paar Akkorde lernen, dass ich mich ein bisschen selber begleiten kann. Okay. Das war eigentlich der Antrieb, ja.
Welche Musik machst du denn, wenn du jetzt Musik machst?
Ja, wie gesagt, ich komme vom klassischen Chorgesang. Das heißt, ich habe schon viel Musical-Erfahrungen gesammelt auf der Bühne. Ich mache mit meiner Band Rockmusik.
Mhm.
Also auch echt von Punkrock bis Oldies machen wir alles. Das hat auch damit zu tun, dass wir eine Altersspanne von 26 bis 70 Jahren haben in unserer Band. Also da kommen eben auch viele Einflüsse.
Mhm.
Und wenn ich alleine oder mit meinem Freund jetzt auch seit neuestem Musik mache, dann mache ich Folk, Irish Folk, klimper ich irgendwie akustisch auf der Gitarre rum.
Okay, klimperst einfach mal da rum. Mhm. Okay. Welche Musik hörst du denn im Gegenzug dazu? Weil oftmals ist es ja so, dass gerade bei Musikern das, was auf der Bühne abgeht, oft sich ganz gewaltig von dem unterscheidet, was man dann zu Hause im CD-Player hat.
So ganz gewaltig ist es bei mir nicht. Also ich höre schon auch alles das, was ich selber mache. Aber ich habe jetzt auch keine Musikrichtung, wo ich sage, das höre ich gar nicht.
Also mal wieder keine Schublade.
Nee, und also was ich jetzt echt sagen kann, ist, ich höre aktiv nicht viel Klassik, nicht viel Elektro und nicht viel Schlager.
Mhm.
Auch das ist sehr flexibel. So, das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Aber das hat wohl auch mit der Hippie-Community zu tun. Ich habe halt auch viel Musik kennengelernt, ne? Die mir dann gut gefallen hat. Und ich war jetzt zum Beispiel vor 10 Jahren noch nicht so bewandert mit Balkan-Pop oder Weltmusik. Da bin ich dann eben über Festivals auch überhaupt erst dazu
gekommen. Wo man dann sowas dann mitbekommt.
Ja,
ne?
Ja.
Okay. Schreibst du auch eigene Songs?
Ich schreibe eigene Songs. Ich bin aber oft, wenn ich ein Lied schreibe, gerade in so einem Zustand, in dem man mir lieber nicht begegnen möchte, also irgendwie todtraurig oder total wütend. Mhm. Das heißt, so werden die Lieder dann auch oft, die ich schreibe. Und ich muss gestehen, die packe ich dann oft auch in eine Schublade und dann sind die weg. Ich kann die dann noch, aber ich spiele die keinem vor. Ich habe so 2, 3 Songs, die ich Leuten vorspiele, weil ich irgendwie denke, okay, das bringt einen nicht sofort zum Heulen, so das geht. Aber ich bin da ein bisschen, also das ist für mich auch was sehr Intimes. Ne? Wenn ich einen Text schreibe, dann lege ich da ja ein Stück von meiner Seele gerade da.
Das ist richtig.
Ob also ich möchte, dass das jeder hört und vor allem heutzutage auch jeder kritisiert, bin ich mir dann manchmal eben nicht sicher.
Ne? Mhm. Ja. Ambition ist doch irgendwann mal wieder zur Schublade rauszuholen?
Ja,
okay.
Auf jeden Fall. Gerade wenn ich vielleicht auch einfach noch ein bisschen als Mensch gewachsen bin und noch mal drüber schauen kann und auch noch mal schauen kann, kann ich das so noch singen und stehe ich da hinter dem Text noch so dahinter?
Mhm,
oder oh Gott, das bleibt auch in der Schublade. Ich denke, da entwickelt sich dann eben auch viel weiter. Also ich habe zum Beispiel vor einem halben Jahr ein Lied geschrieben, das ist nicht fertig. Das entwickle ich fast jeden Tag ein bisschen weiter. Ne? Ja.
Gut, aber im Endeffekt, auch wenn du es in 10 Jahren aus der Schublade holst, ist es ein Lebensabschnitt, den du damals hattest und
ja.
Warum sollten wir den in der Schublade liegen lassen?
Genau.
Ne?
Ja.
Also ich möchte dich sozusagen ein wenig animieren,
ich merke
die
schon.
Schublade aufzumachen.
Ich merke das, ja.
Welche Bedeutung hat die Musik für dich?
Musik hat mir ganz oft geholfen in meinem Leben, wenn ich keinen Weg gesehen habe, wenn ich nicht wusste, wie es weitergeht und wenn ich auch mich einsam gefühlt habe. Und ganz oft auch, wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann nichts, ich bin niemand und ich hatte so starke Probleme mit meinem Selbstbewusstsein doch mal zwischendurch.
Mhm.
Und dann hatte ich aber immer die Musik und ich konnte immer Musik machen. Und heute noch, wenn es mir nicht gut geht und ich aber weiß, boah, ich habe Bandprobe die Woche, dann ist das für mich das Highlight. Und dann kann die Woche total kacke gewesen sein und nur Stress und nur geschimpft worden und so. Und dann komme ich in den Proberaum rein und sehe die Jungs.
Und da ist das Ventil.
Da ist Ventil, da bin ich dann auch zu Hause. Da trinken wir erstmal ein Bier. Da haben wir keinen Druck von wegen irgendwie Leistung. Mhm. Oder wir müssen jetzt heute dringend. Also wir sind auch recht entspannt. Nee, dann sitzen wir da erstmal und dann wird ganz entspannt Musik gemacht. Mhm. So soll das sein, weil es soll ja Spaß machen.
Richtig. Ja? Ist das bei dir dann auch immer so, dass genau alle Songs, die dann kommen, alle auf dein Leben zutreffen? Also bei mir ist es
ja.
Egal, ob das dann Madonna ist, ob das Whitney Houston, wer auch immer da gerade im Radio trällert, oder man zieht sich ja auch gezielt irgendwelche CDs oder Songs
ja.
Heutzutage natürlich von MP3. Und jeder Song trifft auf dich zu. Und du kannst aus jedem Song auf jeden Fall irgendwie so eine Weissagung oder so eine Weisheit rausziehen. Das ist krass, oder?
Ja, das ist krass. Und das zeigt dir ja aber auch, dass die Musik, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song von Pink oder Christina Aguilera oder wem auch immer, nehmen wir mal Fighter von Christina Aguilera.
Mhm,
ich finde, der Song sagt so viel aus über sie.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob sie ihn mitgeschrieben hat, aber man entdeckt sich da selber wieder und man entdeckt ja auch so, ich bin nicht die Einzige auf der ganzen Welt,
die diese Probleme hat.
Das haben ganz andere Leute, die vielleicht alles im Vorgarten stehen haben und die das Geld auf der Bank liegen haben. Und das hat nicht unbedingt mit deinem sozialen Status oder was auch immer was zu tun, mhm. sondern das ist eben tief in den Menschen verankert.
Richtig. Und ja? Da kommt ja auch letztendlich irgendwo dann der Text her.
Ja.
Ich freue mich dann irgendwann mal einen aus der Schublade zu hören, aber ich freue mich jetzt auch auf Kimberly Tell und Aitana und Raik und von daher sage ich süße Maus, die aber aus dem südamerikanischen Bereich kommt, also nicht aus Spanien, aber natürlich auch in Spanien hochgehandelt wird und das ist auch so ein Song, der mit Sicherheit dieses Jahr des Öfteren in Spanien hoch und runter läuft, an den Stränden, wo auch immer man sich so aufhalten kann im Moment. Ja, Danny. Jetzt kommen wir doch mal zu den Kids.
Ja.
Deine Affinität zu Kindern kommt ja auch nicht von ungefähr. Du bist da auch sowieso schon aktiv, was die Musik betrifft.
Mhm.
Und zwar führst du den Kinderchor von
Ich führe den Kinderchor Fling. Der Sängervereinigung Mainflingen.
Genau,
ja.
Ich wollte jetzt aufpassen, dass ich es nicht falsch sage. Nicht, dass ich da jetzt hier eins über die Rübe bekomme. Das war übrigens auch der Grund, war eigentlich auch noch anfänglich, wegen denen du uns damals angeschrieben hast.
Genau.
Ne? Du hattest angeboten, da vielleicht mit den Kids was zu machen, was leider nicht geklappt hat.
Ja.
Aber wie kommt jemand wie du, wenn ich das jetzt mal so böse sagen darf, dazu, Kids im Chor zu leiten? Und wie kann man sich das denn vorstellen?
Also einmal muss man sagen, ich habe, bevor ich mit dem Kinderchor angefangen habe, schon meine Ausbildung zur Sozialassistentin und mein FSJ gemacht. Das heißt, ich habe mit Kindern gearbeitet und festgestellt, dass ich total gerne mit Kindern arbeite, weil Kinder echt sind.
Meistens auch noch
unschuldig. Unvoreingenommen, genau. Also Kinder sind einfach toll, schon mal von vornherein. So, und jetzt bin ich halt eben auch ein Kind der Sängervereinigung mal gewesen, das mal im Kinderchor war. Und kurz bevor ich den Chor übernommen habe, war es gar nicht so gut um den bestellt. Also ich glaube, ich hatte noch so 5 Hansels dann da sitzen, als ich die erste Stunde gemacht habe. Und hatte ein Jahr später aber 20 Kinder im Chor.
Cool.
Das heißt, das hat mir dann auch gezeigt, dass ich was richtig mache, dass ich das gut mache und dass die Spaß haben. Ja, genau.
Wie reagieren denn die Kids auf dich? Ich meine, sag mal, für die Kinder bist du ja wahrscheinlich so irgendwie Tinkerbell, oder?
Ja, oder Pippi Langstrumpf, ja, je nachdem, genau, oder Ariel. die Kinder reagieren unterschiedlich. Ich muss natürlich dazu sagen, ich habe da jetzt keine so ganz kleinen Kinder mehr. Die sind 5 bis 6, wenn die zu mir in den Kinderchor kommen. Das heißt, die meisten von denen haben schon mal jemanden gesehen, der tätowiert ist oder ein bisschen bunter ist. Das begegnet mir da jetzt gar nicht so groß, dass die da so ängstlich sind. Ich glaube, die Kinder merken ziemlich schnell, dass ich immer versuche, zumindest denen auf Augenhöhe zu begegnen. Das heißt, ich treffe auch wenig kreative Entscheidungen im Kinderchor alleine, sondern ich treffe die mit denen.
Mit den Kids zusammen?
Ja, ich frage dann, was machen wir jetzt? Also wir hatten zum Beispiel die Situation, dass wir letztes Jahr ein Stück aufgeführt haben, so Alice im Wunderland mäßig war das. Und uns ist halt ein paar Wochen vorher ein Kind abgesprungen, also eine Rolle abgesprungen. Ja, und dann saß ich halt mit denen da und hätte die Rollen neu verteilen müssen. Und ich fahre denen dann aber nicht über den Mund oder mache das einfach über deren Köpfe hinweg, sondern ich warte dann bis zur nächsten Chorprobe und sage hier, Leute, Folgendes, was machen wir denn jetzt? Und dann besprechen die das mit mir. Und ich glaube, Kinder merken dann, okay, die Person nimmt mich ernst. Cool, das heißt, die hört mir zu, die Person.
Genau, das heißt, sie begegnen dir mit dem gleichen Respekt wie du ihnen.
Ja.
Okay.
Ja.
Die Eltern, wie, ich sag mal so, wahrscheinlich kennt dich ganz Mainflingen oder ganz Seligenstadt, kennt dich wahrscheinlich schon, aber vielleicht gibt's dann doch das ein oder andere Elternteil, was sein Kind das erstmal zum Kinderchor bringt und steht dann vor dir und denkt so, ui.
Uff, ja. Ich sag mal so, das kriege ich dann ja so direkt gar nicht mit. Das kriege ich dann oft darüber mit, dass das Kind nur einmal kommt und dann nie wieder.
Ist das tatsächlich das schon vorgekommen?
Das passiert, ja, klar. Das ist aber... Lass das ein, zweimal passiert sein, weil oft sind Eltern dann in der ersten, gerade wenn die Kinder ein bisschen kleiner sind, sind Eltern in der ersten Chorstunde, Chorprobe oft noch dabei, einfach als Bezugsperson, falls irgendwas ist, falls man mal aufs Klo muss oder so, keine Ahnung, habe ich das eigentlich gerne, wenn die Eltern da dabei sind. Das heißt, die sehen ja gleich, was ich da für eine Arbeit mache. Und dann gibt's Eltern, die sagen, okay, und das passt und das Kind hat auch Spaß. Und dann gibt's eben Situationen, da passt das vornherein vom Kind nicht. Da ist das Kind noch zu jung. Da ist das Kind gar nicht so sehr an Musik interessiert wie die Eltern vielleicht. Das gibt's doch auch öfter. Und das kommuniziert man dann eben. Also da habe ich jetzt wenig erlebt, wo ich sagen würde, da waren Eltern verstört von mir. Im Gegenteil, ich überzeug die halt dann auch einfach. Also gerade mit diesem Stück, was wir da letztes Jahr aufgeführt haben, klar haben die erstmal alle gemeckert, dass die Kinder jetzt auch noch samstags morgens für 2 Stunden zur Textprobe kommen sollen, alle 2 Wochen.
Naja gut, aber umsonst schickt man so die Kinder ja auch nicht dahin.
Jawohl. Ja. Dann gab es auch wieder Eltern, die haben gesagt, oh, zum Glück sind die samstags morgens auf dem Haus. Das hast du super gemacht. Aber im Endeffekt, alle, die bei der Aufführung waren, waren dann so begeistert und haben gefragt, wann macht ihr das nächste? Und das ist ja dann für mich das beste Feedback eigentlich,
was
ich kriegen kann. Ne?
Welche Musik macht ihr? Also wenn ihr jetzt sagt, Musical, welche Musik ist denn, was machst du denn mit den Kids? Sind das dann immer nur Kinderlieder oder singt ihr tatsächlich auch schon ein bisschen mehr, sag ich mal, erwachsene Songs? Und wahrscheinlich finden die das ja dann auch noch geiler als jetzt irgendein Kindersong, oder?
Also ich hatte so am Anfang in 2 Gruppen aufgeteilt, als die gerade so viele waren und habe dann mit den Älteren tatsächlich auch alles Mögliche gesungen. Da war auch Irish Folk dabei, da war auch Da waren auch Stücke dabei, die kommen eigentlich aus dem Punkrock. Mhm. Insgesamt, wie jetzt zum Beispiel dieses Stück, das ich da letztes Jahr geschrieben habe, ich habe das selbst aufgeschrieben, ich habe da selbst Lieder für ausgesucht, auch in Kommunikation mit den Kindern. Mhm. Und ich achte dann darauf, dass ich einerseits klassische Kinderlieder habe, oder eben auch Volkslieder sind das ja oft in der Regel, dass ich aber vielleicht auch mal aus einem Zeichentrickfilm ein Lied nehme, was die Kinder schon kennen. Mhm. Oder dass ich vielleicht auch ein Lied mitbringe, das die Kinder gar nicht kennen. Also ein Beispiel wäre jetzt so, wir haben in dem Stück gesungen, weißt du, wie viele Sternlein stehen? Und Farbenspiel des Winds aus Pocahontas. Und aber auch Heute hier, morgen dort vom Hannes Wade. Mhm. Und die haben das alles drei total gerne gesungen und lieben diese Lieder total.
Also auch dann entsprechend vielfältig gehalten.
Ja.
Übernimmst du da auch manchmal die Rolle, den Kindern beizubringen, dass sie offen sein sollen und keine Ausgrenzung machen sollen oder von sich aus ausführen sollen?
Ich habe das Gefühl, die Kinder, auf die ich da aufpasse, die ich da betreue, die sind super offen. Also wie gesagt, mhm. Kinder sind ja schon mal von vornherein ein bisschen unvoreingenommener als wir. Aber gerade die Kinder, die ich da habe, die sind super, die sind so offen. Und da habe ich das echt bisher so gut wie gar nicht erlebt, dass es zur Ausgrenzung kam. Und wenn das passiert, dann kannst du aber mit Kindern da ja auch echt gut drüber sprechen.
Ja.
Das heißt, du kannst denen ja einen Spiegel vorhalten, kannst fragen, warum hast du das jetzt gemacht? War das schön, dass du das gemacht hast? Willst du, dass nächste Woche jemand so zu dir ist, wenn du in die Kinderchorprobe kommst? Also ich spreche super viel mit denen. Dann proben wir halt mal eine Viertelstunde weniger.
Okay.
Das muss dann besprochen werden.
Ja, aber ich denke, das macht es ja auch dann aus, weil sind dann mal nicht die Eltern, die das erzählen, sondern jemand anders. Und das hilft mit Sicherheit oftmals mehr.
Ja.
Sehr cool. Wir werden auch jetzt gleich nochmal über deine Musikprojekte so sprechen. Und weil wir laufen und rennen irgendwie schon wieder zum Ende der Sendung und ich denke, da haben wir trotzdem noch ein bisschen Info, die wir rausgeben wollen.
Ja.
Ega aus Medellin, Maluma, ADMV, da denkt man Wunder, was ist das für ein Song? Und dann ist es so schnulzig, ne? Amor de mi vida, also die Liebe meines Lebens. Es ist halt, ne, die Südamerikaner, die können das schon sehr gut.
Das können sie, ja.
Danny, du und deine Musikprojekte, ich möchte jetzt einfach nochmal kurz drüber sprechen, was bei dir so ansteht. Du hast ja auch gesagt, du bist in einer Band oder jetzt eigentlich schon fast zwei Bands, wenn man deine Zusammenkunft mit deinem Freund so sieht, dass ihr da zusammen Folk macht.
Ja.
Welche Bands machst du damit? Du machst auch mit einzelnen Künstlern so Projekte zusammen. Was gibt's denn da so alles von dir zu hören und dich zu sehen, wenn es dann mal wieder so richtig möglich ist?
Genau, also meine Band, Achtung, jetzt kommt der Knallername, heißt die Bang Gang. Und also wir machen, wie gesagt, so ganz klassisch Coverband-Rock. Wobei das so klassisch wahrscheinlich nicht ist, weil wir halt eine weibliche Sängerin haben, die sich ein bisschen anhört wie Janis Joplin. Also das überrascht doch dann immer recht viele Leute, wenn die mich mit meinen 1,60 dann sehen. Und dann gehen wir so ab. Genau das machen wir. Und da spielen wir eben Feste, Privatpartys, sind buchbar.
Mhm.
Mit meinem Freund im Xiaomi, sag ich mal so, bin ich auf jeden Fall ein bisschen flexibler, einfach in dieser ganzen Buchbarkeit, weil wir nur zwei Leute sind.
Mhm.
Das heißt, wir machen auch viel, eben mal eine Session hier, mal eine Session da, mal eine Open Stage irgendwo. Und wollen jetzt zum Beispiel auch, sobald wir irgendwann wieder dürfen und ruhigen Gewissens können, nach England fahren und da mal eine Pub-Tour machen.
Okay.
Ne? Ja,
dann habt ihr ja ein bisschen was vor, würde ich sagen, oder?
Ja.
Okay.
Genau.
Hat er da die Connection auch schon zu, oder wie ist das dann? Oder
Ich hab die Connection nach England.
So.
Ich habe auf dem Herzberg-Festival ganz verrückte Engländer kennengelernt, die mich auch, also der es war eben eine Band und der Frontmann der Band hat mich mitsamt meiner Band gleich nach England eingeladen, als er mich kennengelernt hat. Also der ist ein bisschen verrückt. Also der ist sehr verrückt, das muss man einfach so sagen.
Ich gehe mal davon aus, dass sich gleich und gleich immer sehr gut anzieht.
Ja, genau. Und dann war ich letztes Jahr auch mit meiner Band bei ihm und wir haben ihn besucht und das hat uns total gut gefallen. Und wir sind da irgendwie auch total gut angekommen. Ich weiß nicht, ob das war, weil wir Rod Stewart-Songs im Gepäck hatten, aber die Engländer haben uns geliebt und wollen, dass wir wiederkommen. Ich bin danach auch noch mal für zwei Wochen selber in England gewesen und habe Sessions mit ihm gemacht und habe mit ihm so ein bisschen Akustikmusik gemacht. Und eigentlich möchte ich jetzt meinen Freund mit dahin nehmen und ihm das alles zeigen. Ja.
Dann drücke ich euch mal die Daumen, dass das bald sein kann, weil England ist ja dann doch nochmal eine Nummer schwieriger im Moment, wie wenn ihr gesagt hättet, wir fahren jetzt mal oder touren durch Deutschland oder eben durch die Niederlande oder so. Ja. Ist ja leider Gottes so. Aber was nicht ist, ist, wird noch werden. Wir sind sehr guter Hoffnung und von daher drücke ich euch da ganz fest die Daumen. Danke. Wenn man denn euch jetzt buchen möchte, wie findet man euch am besten?
Mich findet man zum Beispiel auf Facebook unter meiner Seite Danny singt. Mhm. Danny schreibt sich mit IE hinten, ist vielleicht wichtig. Und mich findet man auch auf Instagram als Danny and the Bang Gang und auch auf YouTube als Danny singt. Das heißt, eigentlich bin ich auf allen Kanälen mehr oder weniger aktiv. Das hat natürlich immer damit zu tun, wie viele Auftritte machen wir gerade, wie viel arbeite ich gerade, kann ich viel Videos hochladen. Aber da kann man, wie gesagt, Songs von uns sich schon mal anhören und auch super einfach Kontakt aufnehmen, wenn man uns hören und buchen möchte, ja.
Und da findet man auch die Coverversion von Marianne Rosenberg. Richtig?
Genau.
Ich glaube, ein bisschen Frieden war auch dabei.
Nee, du meinst, glaube ich, Liebeskummer lohnt sich nicht.
Oder so rum. Irgendwas genau. War es noch. Ich dachte so, ja, jetzt wird's interessant. Ja, das waren dann die Wohnzimmerkonzerte, ne? So ungefähr.
Also ich bin schon auch ein kleiner Schlagerfan, heimlich doch.
Pfui. Nein, alles gut. Wir verurteilen ja niemanden für seinen Musikgeschmack.
Genau.
Ja, ich manchmal schon. Aber das darf man auch ab und zu mal. Deine Träume und Ziele, was ist denn so, wenn denn jetzt Corona oder sag ich mal die Normalität wieder eingetreten ist? Es wird sowieso ein anderes Normal geben, aber was sind denn so deine Träume und Ziele?
Also mein größter Traum und Wunsch ist, dass ich auf dem Herzberg mal auf der Mainstage spielen darf, also auf der Hauptbühne. Vor vielen Leuten, vor ganz vielen Leuten, die ich da dann nämlich kenne und ganz lieb habe. Das fände ich super cool. Mhm. Und aber so ein Ziel, weil das ist jetzt noch sehr weit weg, was ich gerade beschrieben habe, aber so ein Ziel wäre jetzt eben, wie gesagt, echt mal eine Pub-Tour durch England. In England mehr Leute kennenlernen. Das geht da sehr schnell, weil da sind super viele Leute Musiker und durch die ganze Pub-Kultur verknüpft sich das super miteinander. Und das ist so das. Das ist das nächste Ziel auf jeden Fall. Wie du sagst, das dauert noch einen Moment, aber wir warten da auch ganz geduldig drauf.
Auf jeden Fall. Gibt es denn noch so bestimmte Wünsche? Was wünschst du dir in deinem Leben?
Uff.
Weltfrieden zum Beispiel.
Ja, Weltfrieden. Naja, ich würde mir irgendwie wünschen, dass die Menschheit ein bisschen zusammenrückt wieder und nicht immer weiter voneinander wegdriftet. Weil ich glaube, wenn wir alle miteinander sprechen, wollen wir fast alle das Gleiche. Nämlich, wie du sagst, Frieden und ein schönes Leben und dass jeder genug zu essen hat.
Das wäre schön, wenn das irgendwann mal so sein wird.
Das wäre schön.
Da schauen wir mal. Ja. Danny, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön. Es hat super viel Spaß gemacht und wir hatten auch ganz coole Gespräche im Hintergrund, wenn das Mikro aus war. Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe dich ja schon auf meiner Wunschliste, wenn es dann mal in so weit geht, dass wir hier im Main-Kinzig-Kreis auch mal so einen kleinen Pride veranstalten und da einfach mit ganz kleinen und ganz normalen Bands, die ja einfach sich dort verausgaben möchten. Und und euch da draußen bleibt mir jetzt nur noch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Schlaft gut. Und nächste Woche, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, haben wir dann den Moritz Bierbaum da, der es dann hoffentlich schafft. Und weil das ja das letzte Mal nicht geklappt hat. Und von daher freue ich mich da auch ganz dolle drauf. Und und ich muss mir was einfallen lassen, wie ich den Musiksommer dann weiterführe, ob es wieder spanisch wird, ob es ein bisschen gemischt wird. Lasst euch einfach überraschen. Also nächste Woche wieder um 21 Uhr Steve's Queer World. In diesem Sinne Aloha. Und jetzt kommt nochmal Pablo Alborán mit Beret. Und danach kommt nochmal Karol G mit Nicki Minaj. Und dann ist auch schon wieder alles vorbei für heute. Und ich sage gut's Nächtle. Ich habe was vergessen. Und zwar am kommenden Freitag um 21 Uhr bei City Beat von Radio MKW. Das ist der andere Streaming-Kanal. wird es das erste Mixtape von Dirk Vox geben. Den konnten wir dafür gewinnen, uns einmal im Monat hier einen Mixtape zukommen zu lassen. Und das heißt, immer am zweiten Freitag des Monats wird es zukünftig ein Mixtape von Dirk Vox geben, der Legende der Club 78 Partys und ja, und wer kennt ihn nicht? Von daher schaltet Sigribeat von Radio MKW ein, das ist der andere Player, den man auch auf der Webseite findet, oder bei jeder anderen Radio-App einfach nach Citybeat bei Radio MKW suchen und sich den Hitmix bzw. den Party-Mix, sage ich einfach mal schon, von Dirk Vox anhören und ab dann jeden zweiten Freitag. In diesem Sinne, jetzt lasse ich euch aber in den Abend gehen. Ciao, ciao.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht, es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht. Aloha!